Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, herzlich willkommen. Wann sind die ethischen Grenzen in der Berichterstattung erreicht und überschritten? Einmal mehr steht die Bild-Zeitung massiv in der Kritik. Außerdem, in den USA avanciert einer der engsten Trump-Vertrauten zur wichtigsten Stimme der konservativen Medien. Und wir werfen einen Blick nach Mosambik, wo kritische Stimmen zunehmend unter Druck geraten. Das und mehr heute bis 16 Uhr bei Medias Res. Kinder und Jugendliche genießen bei der journalistischen Berichterstattung eigentlich besonderen Schutz. Besonders, wenn sie sich in seelischen Extremsituationen befinden, zum Beispiel nach Todesfällen von Angehörigen. So steht es im Pressekodex. Die Bild-Zeitung berücksichtigt das aber nicht. Die Boulevardzeitung, die für ihre ethische Grenzüberschreitungen immer wieder kritisiert wird, hat nun auch diese Grenze gerissen. Nachdem eine Mutter in Solingen 5 ihrer 6 Kinder ermordet haben soll, veröffentlichte die Bild-Zeitung private WhatsApp-Nachrichten des überlebenden 11-jährigen Sohnes. Die Quelle, ein Freund, 12 Jahre alt, abgebildet mit Porträtfoto. Wo ist hier der journalistische Mehrwert? Diese Frage geistert immer lauter werdend seit dem Wochenende durch das Internet und auch der Vorwurf, Kinder würden von der Bild für menschenverachtende Sensationsmeldungen instrumentalisiert. Sprechen wir jetzt drüber mit dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, Julian Reichelt. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Kitt.
Der Ordnung halber sei erwähnt, dass nicht nur Sie, sondern auch RTL in dieser Form über das Ereignis berichtet haben. Trotzdem die Frage an Sie, wo ist denn für Sie der Mehrwert bei dieser Art der Berichterstattung?
Also das ist nicht nur der Ordnung halber erwähnenswert, sondern auch aufgrund der Frage, die Sie gestellt haben, nämlich nach dem Berichterstattungsanlass. Und da handelt es sich einmal erstmal um Nachrichtenlage. Dann gilt es, die Nachrichtenlage zu beurteilen. Aber grundsätzlich hatten wir es dort mit dem zu tun, was wir Nachrichtenlage nennen. Es gibt aber noch einen ganz anderen wichtigen Punkt, der bei der Beurteilung, nach der Sie gefragt haben, für uns überragend wichtig ist, wenn es darum geht, was die ethischen Grenzen sind. Und da orientieren wir uns einmal natürlich am öffentlichen Interesse. Das ist hier, wie wir gesehen haben, an Berichterstattung in allen Medien absolut überragend und gegeben. Und wir orientieren uns natürlich auch daran, was zum Beispiel Ermittlungsbehörden tun und wie sie mit so einem Fall verfahren. Und in diesem Fall war es zum Beispiel so, dass es in der Berichterstattung oder in der Meinungsäußerung über Bild in den letzten Tagen ein bisschen verloren gegangen, dass auch die Polizei auf ihrer Pressekonferenz aus dem Chat, den es gegeben hat mit diesem überlebenden Jungen, dem unser tiefes Mitgefühl gilt, Chats von diesem Jungen thematisiert hat und aus diesen Chats zitiert hat. Also nicht nur wir sind zu der Einschätzung gelangt, dass diese Nachrichten, die dort im Verlauf dieser Katastrophe, kann man ja sagen, geschrieben wurden, von überragendem Interesse sind, sondern auch die Ermittlungsbehörden. Dort hat der Leiter der Ermittlungsgruppe auf der Pressekonferenz eben thematisiert, was der überlebende Junge aus dieser Familie in einem schulischen Gruppenchat geschrieben hat.
Okay, Sie argumentieren mit der Nachrichtenlage und mit dem öffentlichen Interesse. Nun wird ja nicht Ihre Berichterstattung insgesamt kritisiert, also die Tatsache, dass Sie darüber berichtet haben, sondern eben die Tatsache, dass Sie Auszüge aus dem Chat dieses 11-jährigen Kindes verwendet haben. Ist es denn so unbedingt notwendig gewesen für die Erhellung des Ereignisses?
Also wie gesagt, noch einmal, wir sind da zu einer ähnlichen Einschätzung, was die Erhellung dieses Ereignisses, wie Sie es nennen, angeht, gekommen, wie eben auch die Ermittlungsbehörden, die in ihren Pressekonferenzen aus mehreren Chats der Familie einmal von der Mutter an ihre Mutter, also an die Großmutter des Jungen, aber eben auch aus dem Chat des Jungen zitiert haben.
Aber
auch
Sie sind ja nicht, ich verstehe
Sie. Gedanken kurz zu Ende führen. Auch die Ermittlungsbehörden waren der Meinung, dass es der Erhellung dieses Falls und dem öffentlichen Interesse angemessen ist, daraus zu zitieren. Und hinzu kommt, dass das, was wir dort zitiert haben, ohnehin schon einmal zitiert worden war.
Sie kennen die Regeln, Herr Reichelt. Sie wissen, wir haben begrenzte Zeit, deswegen fahre ich Ihnen ins Wort. Ich habe Ihren Punkt verstanden, aber Sie sind ja nicht dazu gezwungen, die Pressemitteilung oder die Pressekonferenz der Polizei wörtlich zu erwähnen. Es gibt ja Regularien, denen sich die Presse unterworfen hat, dem Pressekodex. Und dort haben sie gleich mehrere Regeln und Richtlinien verletzt. Zum Beispiel, dass schutzbedürftige Personen, dass ihnen gegenüber besondere Zurückhaltung geboten ist, in solchen Ereignissen besonders Kinder und Jugendliche. Die unangemessene, sensationelle Darstellung, Jugendschutz. Ist Ihnen das egal?
Nein, das habe ich ja gerade erwähnt. Wie gesagt, wir nehmen dort eine Beurteilung vor und unsere Beurteilung ist dort zu demselben Ergebnis gekommen wie die Beurteilung der Ermittlungsbehörden. Deswegen glaube ich, wenn man mal
unterstellt, dass die Ermittlungsbehörden... Aber sie widerspricht dem Pressekodex. Ist Ihnen das egal?
Ich glaube, dass die Ermittlungsbehörden, die Verantwortung von Ermittlungsbehörden und die Verantwortung, die aus dem Pressekodex hervorgeht, dass das sich schon in gewisser Weise ähnelt und auch ähneln sollte. Und
aber ich glaube, ähnelt sich ja nicht. Es unterscheidet sich ja jetzt in diesem Fall.
Nein, es unterscheidet sich dahin in dem Punkt nicht, dass sowohl Behörden als auch wir vor einer Entscheidung standen, was öffentliches Interesse ist und was der Erhellung, wie Sie es genannt haben, dieses Falls dient. Und beide Seiten sind natürlich dem Schutz dieses Kindes verpflichtet, gar keine Frage. Mhm. Und beide Seiten sind dort zu einer sehr ähnlichen Beurteilung gekommen. Und ich glaube, das sollte einfach berücksichtigt werden, dass es sich um eine Geschichte handelte, die schon auf dem Markt war und dass unsere Beurteilung da in keiner Weise abgewichen ist.
Sagt Julian Reichelt, Chefredakteur der Bild-Zeitung. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Nicht abreißende Proteste gegen Rassismus, eine Polizei, die Tränengas auf Demonstrierende abfeuert und weiße und schwarze Bürgermilizen, die mit Maschinengewehren gegeneinander auflaufen. Das sind die USA 3 Jahre nach Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump, gemessen auch an den Bildern vom Wochenende. Trotzdem gibt es viele Konservative in den USA, die Trump positiv bewerten und für die er der Garant von Freiheit und Gerechtigkeit ist. Zu ihnen gehört auch Sean Hannity. Live Free or Die, also lebe frei oder stirb, heißt sein neues Buch, in dem er die USA als dem Untergang geweiht beschreibt, sollte Donald Trump bei der kommenden Wahl nicht gewinnen. Hannity ist nicht nur einer der quotenstärksten Moderatoren bei Fox News, sondern auch eine der einflussreichsten konservativen Stimmen in den USA. Brigitte Beetz berichtet.
Welcome to this special edition of Fox Nation. I'm Greg Jarrett. My guest today, Sean Hannity.
Freunde interviewen Freunde. Fox News Moderator Sean Hannity stellte sein neues Buch vor beim Streaming-Anbieter Fox Nation, einer Art Netflix für Amerikaner, die ihre Nation für die beste der Welt halten.
It's called Live Free or Die: America and the World on the Brink.
Frei leben oder sterben. Amerika und die Welt stehen am Abgrund. So der Titel und der Tenor des Werkes. Die USA, so Hannity, laufen Gefahr von Gerechtigkeitsfanatikern, einem korrupten Staatsapparat, der Wissenschaft und den sogenannten Mainstream-Medien zerstört zu werden. Um Geld für den Wahlkampf einzunehmen, vertreibt das Republican National Committee signierte Ausgaben für $75 das Stück. Es ist aus dem Stand in die Top 10 der Bestsellerliste Sachbuch der New York Times eingestiegen.
Democrats, they're terrified, they're desperate, their candidate, we all know he's weak and feeble. Now their radical socialist platform is the most extreme of any major
party. Wir gegen die, das amerikanische Volk, Fox News und Donald Trump gegen die Demokraten mit ihrem alten und schwachen Kandidaten, einer Partei, die im Kern von radikalen Sozialisten unterwandert ist. Sean Hannity verbreitet diese Botschaft nicht nur als einer der quotenstärksten Moderatoren im amerikanischen Kabelfernsehen. Auch im Radio, seinem eigentlichen Medium, in dem er auf eine über 30-jährige Berufslaufbahn zurückblicken kann, erreicht er jeden Wochentag mit einer 3-stündigen Anrufsendung, The Sean Hannity Radio Show, ein Millionenpublikum landesweit. Er steht damit ganz in der Tradition des kontroversen Talkradios, das mit der eindeutigen Positionierung des Moderators auf der politischen Linken oder Rechten Quote macht. Mark Fischer, Reporter der Washington Post, sieht starke Parallelen zwischen der Karriere Hannitys und der Donald Trumps.
Sie befördern sich gegenseitig. Beide sind Populisten, aber von einer ganz besonderen Art. Sie sind nicht die gleiche Art von Reichen, wie man sie sonst im Fernsehen sieht. Sie sind auf ihre Weise weiter in Verbindung mit dem einfachen Mann.
Beide sind keine Intellektuellen. Sie sprechen eine klare Sprache und sind auch kulinarisch wenig anspruchsvoll. Bei aller Radikalität, die die beiden zur Schau stellen. Mit jedem von ihnen könne sich der amerikanische Durchschnittsbürger vorstellen, abends in der Bar ein Bier zu trinken, meint Fischer. Beinahe täglich, so hat Olivia Nuzzi schon vor 3 Jahren für das New York Magazine recherchiert, telefonieren Trump und Hannity miteinander.
It's not as though Sean Hannity needs to be manipulated into doing what the president wants.
Hannity müsse nicht vom Präsidenten dazu gebracht werden, das zu tun, was er möchte, sagte Nuzzi im amerikanischen Radio NPR. Ihre Interessen seien die gleichen. Es sei sogar wirklich eine Freundschaft, insoweit Donald Trump überhaupt wahrhafte Freundschaften pflegen könne. Beide seien besessen vom Mediengeschäft und vor allem von Zahlen, von Quoten. Doch wo bleibt bei dieser engen Verbindung die Unabhängigkeit der Berichterstattung? Sean Hannity selbst, inzwischen mehrfacher Millionär, bezeichnet sich gar nicht als Journalist. Er sei eher ein Meinungsjournalist. Gleichwohl erreicht er mehr Menschen als seriöse Nachrichtenmacher. Ted Koppel, Altmeister der US-amerikanischen News-Tradition, warnte seit Jahren davor, dass Leute wie Hannity den Fernsehjournalismus im Land zerstören. 2017 sprachen sie auf CBS miteinander.
You think I'm bad for America?
Yeah.
Hannity, so Koppel, sei schlecht für das Land, weil er erfolgreich sei in dem, was er tue. Und weil er viele Menschen in ihrer Überzeugung stärke, dass Weltanschauung wichtiger sei als Fakten.
People who are determined that ideology is more important than facts.
Und zu diesen Menschen gehört auch der amerikanische Präsident. Kein Wunder, dass er Sean Hannity bei jeder sich ihm bietenden Gelegenheit lobt. Ob sich ihre symbiotische Beziehung allerdings auch langfristig auszahlt, wird sich unter anderem nach der Wahl im November zeigen.
Brigitte Beetz über Sean Hannity, Fox News Moderator und einer der einflussreichsten konservativen Stimmen in den USA. Und wir blicken nach Mosambik. Dort steht die Pressefreiheit zwar in der Verfassung, trotzdem geraten Medien immer wieder unter Druck, wenn sie nicht auf Linie mit der Regierung berichten. Erst letzte Woche wurden Brandanschläge auf 2 oppositionelle Zeitungen verübt. Einschüchtern lassen wollen sich die Journalistinnen und Journalisten dadurch aber nicht, wie Jana Gent berichtet.
Im mosambikanischen Fernsehen, dem staatlichen Sender TVM, wird eine Pressekonferenz übertragen. Das klingt so. Der Präsident der Republik wird uns Maßnahmen mitteilen, wie die Covid-19-Pandemie eingegrenzt werden kann. Willkommen, Präsident Filipe Nyusi.
Compatriotas, muito boa noite.
Und dann begrüßt Präsident Nyusi seine Landsleute. Er hält seine Rede, aber eine echte Pressekonferenz, auf der Journalisten Fragen stellen, ist das nicht. Kein Wunder, sagt Luis Nachote, der 2 Nachrichtenseiten im Internet betreibt. Die öffentlichen Medien arbeiten nach den Regeln der Regierungspartei, weil die den Staat lenkt. Der Präsident der Regierungspartei Frelimo ist auch Präsident des Landes. Alle Redakteure und Chefs der Medien werden von der Frelimo überprüft.
Including public TV are scrutinated by the Partido Frelimo, you know?
Luis Nachote hat jahrelang bei der Wochenzeitung Savannah gearbeitet und auch bei Canal de Mozambique, deren Büro vor 2 Wochen in Flammen aufging. Jetzt ist er auch Chef des Zentrums für Investigativjournalismus.
It's really demanded because we need to.
Es gibt einfach den Bedarf. Wir müssen die Leser und die Öffentlichkeit gründlich informieren und ihnen Fakten liefern. Und wir müssen auch Druck auf die Institutionen ausüben, wenn wir etwas aufdecken.
On exposes we are doing.
Ganz ohne Risiken geht es aber nicht, wenn man in Mosambik kritisch berichtet. Über Politik oder organisierte Kriminalität etwa, sagt auch Reporter ohne Grenzen. Die Organisation spricht generell von einem Mangel an Ressourcen und Ansprechpartnern. Außerdem würden viele Medienhäuser Selbstzensur betreiben. Paul Favé von der mosambikanischen Nachrichtenagentur AIM sieht das nur teilweise so. Ich spüre keinen Druck von der Regierung, keine Zensur. Ich kenne aber Fälle, in denen Menschen unter Druck gesetzt wurden. Das hängt davon ab, für welche Zeitung sie arbeiten. Generell steht es aber ganz gut um die Pressefreiheit, einfach weil die Zivilgesellschaft ziemlich lebendig ist, selbst wenn sich das auf eher wenige Städte beschränkt. Und deshalb bleibe ich optimistisch. Die Medienlandschaft in Mosambik insgesamt ist überschaubar. Neben dem staatlichen Fernsehsender gibt es einen privaten. Portugiesisches und brasilianisches Fernsehen wird auch geschaut. Hauptnachrichtenquelle ist nach wie vor das Radio. Es gibt das staatliche, aber auch einige private Sender. Und Zeitungen werden erstaunlich viele gedruckt, wenn man bedenkt, dass es in Mosambik viele Analphabeten gibt, vor allem außerhalb der Städte. Im Grunde, sagt Paul Favé, ist die Arbeit von Journalisten gut geregelt. Journalisten in Mosambik genießen Freiheiten, das zu tun, was sie wollen, sich frei zu bewegen und frei zu berichten. Das ist in der Verfassung geregelt. Es ist natürlich eine Sache, gute Gesetze zu haben. Es ist eine andere Sache, sie auch umzusetzen. Schließlich hat es ernste Angriffe auf Journalisten gegeben. Wie das überhaupt sein kann, warum Medien Ziele von Angriffen werden können, dafür sieht Ernesto Nanale vom Medieninstitut des südlichen Afrikas einen einfachen Grund: die Geschichte des Landes. Man darf nicht vergessen, dass wir zwar formal ein demokratisches Land sind, kulturell und historisch waren wir autoritär. Dennoch herrscht Einigkeit darüber, dass die Angriffe auf zwei Zeitungen eine neue Qualität waren. Amnesty International spricht von einem Wendepunkt in der Achtung von Menschenrechten und der bisher extremsten Form der wachsenden Bedrohung für Journalisten. Auch Luis Nachote sieht das so. Es ist eine Gefahr für ganz Mosambik. Ich bin danach in der Redaktion gewesen und wir waren uns alle einig, wir müssen weitermachen. In einem besseren Büro als dem von Canal de Mosambik, das in Flammen aufging. Die Zeitung stärkt doch die Demokratie. Nicht nur die Journalisten, auch die politischen Parteien und alle Institutionen im Land fordern jetzt, dass die Schuldigen ermittelt und vor Gericht gestellt werden. Mosambiks Präsident Filipe Nyusi hat mitgeteilt, er habe die zuständigen Behörden beauftragt, die Ermittlungen zu übernehmen. Ob sie ein Ergebnis bringen, das bleibt offen.
Der Bericht von Jana Gent aus Mosambik. Das Bundeskartellamt hat am Freitag der geplanten Übernahme des Medienhauses Bauer durch den Medienkonzern Lansing Media zugestimmt. Damit setzt sich der Trend zu mehr Pressekonzentration fort, denn viele Tageszeitungen gehören mittlerweile zu irgendeinem größeren Verlag. Gleichzeitig wird die Medienvielfalt im Lokalen immer weniger. Das gilt nicht nur für ländliche Regionen, sondern auch für dicht besiedelte, wie das Beispiel des Medienhauses Bauer in NRW zeigt. Christopher Ophoven fasst die Situation zusammen.
1831 gründet Johann Nepomuk Bauer einen Verlag und bringt eine Zeitung heraus. Den Vorläufer der heutigen Recklinghäuser Zeitung. Es ist der Beginn des Medienhauses Bauer. Bis heute ist der Verlag in Familienbesitz und wird in sechster Generation geführt. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Bundeskartellamt hat einer Übernahme durch das Medienhaus Lansing aus Dortmund zugestimmt. In einer Pressemitteilung der Behörde heißt es:
Das Vorhaben betrifft Zeitungen, die in angrenzenden Gebieten erscheinen, aber nicht im Wettbewerb um dieselben Leser stehen. Auch die Verbreitungsgebiete der Anzeigenblätter und die Sendegebiete der betroffenen Lokalradiosender beider Verlage fallen räumlich auseinander.
Der Zusammenschluss betrifft also nicht nur die Recklinghäuser Zeitung mit ihren sechs Ausgaben, die in verschiedenen Teilen des Kreises Recklinghausen erscheinen. Dazu kommen Anzeigenblätter. Auch der Lokalsender Radio Fest gehört zu 75% Bauer. Wie es unter Lansing weitergeht? Zu einem Interview war dort niemand bereit. Auf Anfrage schreibt Wolfram Kiewit, Chefredakteur der zu Lansing gehörenden Ruhrnachrichten, per Mail:
Wir bauen auf die starken Marken des Medienhauses Bauer und werden sie durch neue digitale Paid-Content-Angebote ergänzen.
Das klingt zunächst nach wenig Veränderung, aber auch sehr unkonkret. Vielleicht fällt auch deshalb die Bewertung des Deutschen Journalistenverbandes DJV überraschend positiv aus. Der NRW-Geschäftsführer Volkmar Kahr sagt:
Zunächst mal finde ich es eine gute Nachricht, wenn nach fast 200 Jahren mit dem Rückzug der Familie Bauer aus dem Zeitungsgeschäft nicht auch das Zeitungsgeschäft im Kreis Recklinghausen endet und es mit dem Medienhaus Lensing einen Verlag gibt, der da reingeht und an die Zukunft der Zeitung in dieser Region glaubt.
Mittlerweile ist es anscheinend so weit, dass selbst Gewerkschafter froh darüber sind, wenn regionale Tageszeitungen nicht ganz verschwinden, weil es sonst gar keine mehr in manchen Regionen gäbe. Die Befürchtung, dass bei Medienhaus Bauerstellen wegfallen könnten, hat Volkmar Kahr vom DJV dennoch.
Gleichwohl sind solche Übernahmen gerade durch benachbarte Verlage mit Vollstrukturen immer eine Gefahr für die Belegschaft, weil das neue Unternehmen auch an die Arbeitsplätze gehen könnte. Hier können wir nur an das Medienhaus Lensing appellieren, eventuelle Synergien sozial verantwortlich zu heben und die Belegschaft aus dem Hause Bauer, die eine gute Arbeit gemacht hat, auch mitzunehmen und Kündigungen zu vermeiden.
Wie es mit den Mitarbeitern des Medienhauses Bauer tatsächlich weitergeht, ist derzeit unklar. Lensing Mankiewicz schreibt dazu nur:
Schon aus Gründen der internen Transparenz und Wertschätzung möchten wir in den kommenden Wochen erst mit unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden und nicht über sie.
Egal was passiert, eins scheint klar. Der Zeitungsmarkt konzentriert sich immer weiter auf einige wenige Verlage. Kleinere Häuser haben es immer schwerer. Städte mit zwei konkurrierenden Tageszeitungen gibt es kaum noch. Mediale Vielfalt gibt es auch im Kreis Recklinghausen mit seinen 600.000 Einwohnern tatsächlich nicht. Die einzige Konkurrenz des Medienhauses Bauer ist in Wirklichkeit keine. Die WAZ hat keine Lokalredaktion in dem Gebiet und bezieht ihre Inhalte von Bauer. Lensing ist in dem Gebiet übrigens nicht vertreten, wie das Kartellamt richtigerweise schreibt, gibt es keine direkte Konkurrenzsituation zwischen Bauer und Lensing, sondern eine lange gemeinsame Geschichte. Seit den 1970ern hält Lensing 40% am Medienhaus Bauer. Die Mantelteile unterscheiden sich kaum. Der Zeitungsforscher Horst Röper sieht die Übernahme dennoch kritisch.
Weil damit wieder ein Verlag hier ausscheidet und es noch weniger an Konkurrenz geben wird und an Wettbewerb, wenngleich die beiden Verlage natürlich keine überschneidenden Deckungsgebiete hatten, sondern auch vorher schon stark kooperiert haben. Aber dennoch ist das natürlich ein Verlust für die Medienvielfalt.
Das sieht auch DJV-Geschäftsführer Caso, der auch die Entscheidungskriterien des Kartellamtes kritisiert.
Es geht mir darum, was das Kartellamt selbst sagt. Nämlich, dass es von Gesetz wegen nicht die Meinungsvielfalt als eigenes Kriterium bei Fusionen verwenden darf.
Eine Sichtweise, die auch der Zeitungsforscher Horst Röper teilt.
Wenn die Meinungsvielfalt eine Rolle spielen soll, dann müsste das Kartellrecht durch den Bundestag neu aufgestellt werden, weil bislang das Kartellrecht ja rein ökonomisch ausgerichtet ist. Hier geht es beim Bundeskartellamt im Wesentlichen immer wieder um die Werbemärkte, also nicht so sehr um die Lesermärkte.
Und solange das so bleibt, wird es wohl noch einige weitere solcher Übernahmen geben.
Christopher Ophoven über die Übernahme des Bauer Verlags in NRW durch den Medienkonzern Lensing Media.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Also mein Name ist Sven Klarmann. Ich bin stellvertretender Leiter der Regionalredaktion Eberswalde-Bad Freienwalde der Märkischen Oder-Zeitung. Und kann verkünden, dass wir für die morgige Ausgabe eine Geschichte machen, wie es mit dem Eberswalder Zoo jetzt weitergeht. Da sind ja Ende voriger Woche die beiden Löwenbabys von ihrer eigenen Mama totgebissen worden. Eberswalde trauert seitdem. Auch die Zoo-Mitarbeiter stehen unter Schock und erwachen erst langsam aus ihrer Schockstarre. Und wir gucken, was jetzt weiter passiert.
Das war's mit mir, Medias Res, für heute. Gleich folgt der Büchermarkt, damit einer kleinen Sozialstudie der französischen Gesellschaft. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt mit Dina Netz. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.